Ja, ich mag es nicht, so durch die Blume zu predigen. Ja, wir wollen Fortsetzung machen mit dem ersten Buch Samuel. Heute schauen wir uns ganz besonders das Priestertum zur Zeit Samuels an. Passt noch nicht ganz. Leute. Ja, und ich glaube, wir werden es bemerken, es wird uns ein trauriges Bild gemalt werden. Wir sehen, das Priestertum verfällt. Und uns ist dann klar, wenn das Priestertum so verfällt, wie schaut das dann erst im Volk aus? Und ich dachte mir, warum überhaupt diese Geschichte? Warum geht es hier überhaupt um Priesterschaft in diesem Buch? Weil eigentlich sind wir ja auf der Suche nach einem König, nach einem geeigneten König. Ich glaube, auch das Hauptthema wird auch bleiben. Aber möglicherweise haben wir hier eine wichtige Voraussetzung auch für diesen König, den wir da suchen. Der König nämlich nach Gottes Herzen ist eben nicht nur einfach eine politische Figur, sondern wir merken, es ist eine Person, ja, der das geistliche Wohl des Volkes besonders auf dem Herzen liegen sollte. Und wenn wir dann später uns den David anschauen, dann merken wir auch, dass es bei ihm so ist. Ein König, der Psalmen dichtet, ein König, der wie ein Priester ein Anliegen hat, besonders für Bundeslade und für den Tempel. Denken wir mal an die Überführung der Bundeslade nach Jerusalem, da trägt er sogar ein Ephod, so gesehen sogar eine Priesterkleidung. Und so merken wir, dass David dieses Priestertum besonders wichtig war. Vielleicht liegt es auch daran, dass hier so viel Gewicht auch drauf gelegt wird. Heute werden wir auf jeden Fall sehen, dass ein scharfer Kontrast gezogen wird zwischen Samuel und den Söhnen Elis, also den Priestern. Und wenn wir von den Söhnen Elis sprechen, hören wir viel Trauriges. Wenn es aber um Samuel letztendlich geht, da finden wir wieder Hoffnung. Und ich dachte, wir lesen zuerst die Verse 12 bis 17 in Kapitel 2. 1. Samuel Kapitel 2, die Verse 12 bis 17. Wir fangen mal mit den Söhnen Elis an und schauen auf ihre Gottlosigkeit. Aber die Söhne Elis waren Söhne Belials. Sie kannten den Herrn nicht. Und die Priester verfuhren so mit dem Volk. Wenn jemand ein Schlachtopfer darbrachte, so kam der Diener des Priesters, während das Fleisch kochte, und hatte eine Gabel mit drei Zinken in seiner Hand. Und er stieß damit in den Topf oder Kessel, in die Pfanne oder Schüssel. Alles, was er mit der Gabel herauszog, das nahm der Priester für sich. So machten sie es bei allen Israeliten, die dorthin nach Silo kamen. Ebenso kam der Diener des Priesters, ehe man das Fett in Rauch aufgehen ließ, und sprach zu dem, der opferte: Gib das Fleisch her, damit man es für den Priester braten kann, denn er will nicht gekochtes, sondern rohes Fleisch von dir nehmen. Wenn der Betreffende dann zu ihm sagte, man soll doch zuerst das Fett in Rauch aufgehen lassen, dann nimm, was dein Herz begehrt, so sprach er zu ihm: Du sollst es mir jetzt geben, wenn nicht, so werde ich es mit Gewalt nehmen. So war die Sünde der jungen Männer sehr groß vor dem Herrn, denn die Leute verachteten die Opfergabe des Herrn. Beginnen wir mal mit der Bezeichnung für die Söhne Elis. Ist vielleicht euch auch aufgefallen, am Anfang bekommen sie einen besonderen Namen. Sie heißen die Söhne Belials. Also das Wort wird unterschiedlich gedeutet. Vielleicht habt ihr auch da eine andere Übersetzung. Vielleicht wird mit ruchlose Männer übersetzt oder nichtswürdige Männer. Der Ausleger John Gill, der sich viel Mühe gemacht hat, auch bei der Auslegung der Bibel, er meint, das bedeutet eigentlich so viel wie ohne Joch zu sein. Das heißt, sie hatten sich von dem Gesetz Gottes letztendlich losgelöst und so handelten sie auch. Ich denke, das ist ein erschreckender Name für Priester Gottes. Und ich fand, es gibt hier auch so eine ganz traurige Parallele. Als Hannah nämlich bei dem Priester Eli war und er ihr vorwirft, du bist betrunken, was sagt sie dann zu ihm? In 1 Vers 16, halte doch deine Magd nicht für eine Tochter Belials, sagt sie. So eine Fehleinschätzung. Sie wird als Tochter Belials bezeichnet, aber eigentlich waren es seine eigenen Söhne gewesen, die so waren. Und dafür war er irgendwo auch blind. Zu allen Zeiten, glaube ich, haben sich Menschen ja grundsätzlich von Titeln, ja, Ämtern und auch Erscheinungsbild letztendlich blenden lassen. Geht uns vielleicht manchmal auch so. Da steht ein Mann, Priester, langer Bart, buntes, langes Gewand, dicke Kette, da hängt so ein Kreuz dran. Und oft ist es so, die Menschen haben ihn vielleicht schon durchschaut, aber irgendwie lässt man sich doch von so einem ehrwürdigen Amt dann gerne mal blenden. Aber bei Gott ist es eben nicht so. Dem interessiert das gar nicht so sehr, ob jemand einen Titel hat, ein besonderes Amt trägt. Für ihn ist viel wichtiger, wie das Amt letztendlich ausgefüllt wird. Was ist nämlich für Gott wichtig? Ich glaube, für ihn ist ganz besonders wichtig der Charakter und wie jemand dient. Das sind entscheidende Dinge. Und von den anderen Sachen sollten wir uns gar nicht so stark blenden lassen. Diese Priester werden Söhne Belials genannt. Wir fragen uns vielleicht, was ist so das Grundproblem dieser Priester? Und ich glaube, das wird in Vers 12 schon gut zusammengefasst. Da heißt es nämlich, sie kannten den Herrn nicht. Und da fragen wir uns schon, wie ist das möglich, dass diese Priester den Herrn nicht kannten? Nun, wie ist das nicht möglich? Wir brauchen unser Land einmal anzuschauen. Es ist durchzogen von Pastoren und Priester, die den Herrn nicht kennen. Und dann befinden sie sich in einem Theologieseminar und da wird ihnen noch der letzte Glaubensfunke weggenommen. Wir kennen das in unserem ganzen Land. Und ich glaube, es ist so entscheidend, ob man Gott kennt oder nicht. Und das zeigt sich so gravierend letztendlich auch in unserem Dienst. Vielleicht im Kontrast dazu der Apostel Paulus. Ich meine, wenn wir von einem Mann reden, der Gott kennt, dann würde ich sagen, dann ist es der Apostel Paulus. Und deswegen zeigt sich das auch so deutlich in seinem Wandel. Es gibt zum Beispiel eine Bibelstelle, da beschreibt er seine Leiden und er sagt auch, warum er leidet. Und er sagt auch, warum er keine Scham hat, Christus so frei zu verkündigen. Und dann sagt er das oder formuliert das mit folgenden Worten: Denn ich weiß, an wen ich glaube. Man braucht ihm das gar nicht zu erzählen. Er kannte Gott. Er war Christus wirklich begegnet. Und das zeigte sich in seinem Leben. Und bei ihm ist die Gotteserkenntnis auch gar nicht einseitig, wie es vielleicht manchmal auch bei uns so der Fall ist. Zum Beispiel in 2. Korinther 5 sagt er auf der einen Seite, in dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, Punkt, Punkt, Punkt. Ein paar Verse weiter. Denn die Liebe Gottes drängt uns. Der kannte die Liebe Gottes und sie bewegte ihn. Er kannte die Strenge Gottes und das bewegte ihn auch. Er kann das zum Beispiel auch in Römer 11, Vers 22 so formulieren, so sieh nun die Güte und die Strenge Gottes. Er kannte beides. Und das kommt aus einer wirklichen Gotteserkenntnis heraus. Also wenn wir jetzt an die Söhne Elis denken, müssen wir ganz klar sagen, sie kennen Gott nicht. Sie wissen nicht, was für eine Liebe er zu dem Volk Gottes hat. Und sie wissen auch nicht, wie genau er es mit dem Priesterdienst nimmt. Sie kennen Gott nicht. Ja, überlegen wir vielleicht nochmal, worin drückt sich die große Schuld der Söhne Elis aus? Ich habe mal überlegt, wie kann man das denn zusammenfassen? Vielleicht so, ich glaube, sie suchen letztendlich aus dem Priesterdienst für sich Profit zu schlagen. Darum geht es ihnen die ganze Zeit. Schaut euch den Opferdienst einmal an. Ich meine eigentlich, in dem Wort Opfer steckt ja schon dieser Gedanke, dass wir Gott etwas darbringen möchten. Es soll etwas für Gott da sein. Und da sind sie absolut skrupellos. Es gab ganz klare Vorschriften, welche Opferteile ein Priester bekommt. Was machen sie? Sie picken sich wahllos einfach Stücke heraus. Nehmen wir beispielsweise das Fett, das wird hier auch erwähnt. Das war etwas, was nur Gott zustand. Wir mögen es vielleicht nicht so sehr, ich nicht, aber Gott liebt es, das Fett. Und das wollte er für sich haben. Dann war es so gewesen, die Opferteile sollten gekocht werden. Wollten sie nicht, sie wollten es lieber geröstet haben. Dann war es so, der Opfergang ist noch nicht mal zu Ende. Was machen sie dann? Sagen sie, ich will das jetzt schon haben. Und sie wurden angebettelt und sagen, lass uns das doch erstmal zu Ende gehen lassen, diesen Opfervorgang. Sagen, gib es mir jetzt. Und sie macht sich wirklich schlimm schuldig. Und gerade wenn wir daran denken, dass ja eigentlich jedes Opfer auch letztlich ein Schatten war auf den zukünftigen Messias, ist das besonders erschreckend. Es wird noch eine zweite Sache erwähnt, das kommt später, das ist nämlich die Hurerei. Es gab nämlich Frauen, die bei der Stiftshütte ihren Dienst taten, so wie zum Beispiel in Lukas 2 die Prophetin Hanna, die wird ja auch so beschrieben, sie befand sich immer beim Tempel, betete, fastete Tag und Nacht. Und hier sehen wir auch, die Söhne Elis nutzen ihre Position schamlos aus und haben mit denen Geschlechtsverkehr. Grauenhaft. Ich dachte nochmal an das Neue Testament und da ist es auch sehr, sehr auffällig. Da wird gerade den Leitern etwas mitgegeben, worauf sie nicht aus sein sollen, und das ist nämlich schändlicher Gewinn. Das kommt mehrmals vor. Trachtet nicht nach schändlichem Gewinn. Und dieser Gedanke, den wir manchmal vielleicht auch bei uns vorfinden, was habe ich davon? Wie kann ich von dem Ganzen profitieren? Was kann ich noch für mich rausholen? Das verdirbt am Ende alles. Das ist so. Man merkt das sogar, manche sind sogar bereit, die ganze Bibel zu verdrehen. Denken wir an das Wohlstandsevangelium. Da geht es auch darum, dass Leute etwas für sich haben wollen. Da wird alles Mögliche umgedeutet. Ja, wir sehen das im Extremfall sogar bei dem Judas, der bereit ist, für ein bisschen Geld seinen Herrn zu verraten. Und das ist die große Warnung auch hier an uns. Schau nicht auf dich. Überleg nicht ständig, was habe ich davon. Das kann übel enden. Ein wahrer Priester Gottes, glaube ich, hat zwei Dinge vor Augen. Das erste ist immer wieder, was kann ich Gott geben? Gott soll seinen Anteil bekommen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, er sucht das Wohl des Volkes, gerade im Hinblick auf Gott. Und er wird dann Folgendes feststellen. Er wird am Ende nicht leer ausgehen. Die Priester bekamen alle ihre Anteile. Es war mehr als genug. Und Gott ist so, wenn wir ihm alles geben, wenn wir an die anderen denken, wir werden niemals leer dastehen. Wir werden immer genug haben, mehr als genug. Ja, gucken wir nochmal vielleicht auf das Volk. Wir haben das gelesen, die Menschen standen fassungslos da, guckten auf dieses schlimme Treiben. Sie gingen zu Eli und sagten, schau mal, was deine Söhne dort machen. Und mir ist nochmal aufgefallen, das ist jetzt je nach Übersetzung, es hat einen ganz besonderen Effekt im Volk gehabt. Elberfelder und Schlachter übersetzen so, Ende Vers 17, denn die Leute verachteten die Opfergabe des Herrn. Das heißt, am Anfang waren ihnen diese Opfergaben wahrscheinlich mal kostbar gewesen, aber sie beobachteten, wie die Priester damit umgehen. Und irgendwann kam der Moment, wo sie sich dachten, wozu bringe ich es da überhaupt hin? Und irgendwann waren für sie diese Opfergaben bedeutungslos. Sie haben gesagt, wenn man so damit umgehen kann, dann brauche ich auch nichts zu geben. So einen Effekt hat das im Volk gehabt. Und ich glaube, es ist auch bei uns so, ob wir Gott in Hingabe dienen, ob wir tun, was ihm gefällt, das wird immer einen Effekt auch auf die anderen haben, positiv und negativ. Und leider muss es manchmal gesagt werden, bei etlichen kann man es vielleicht so formulieren, da guckt man auf ihn und dann bekommt man diesen Eindruck. Viel und das Beste für mich, wenig und das Allerletzte für Gott. So gibt es Leute, so dienen die. Dieser Eindruck kann manchmal entstehen. Und da sollten wir vielleicht auf uns nochmal schauen, wie wir vor Gott leben, was wir ihm geben, was wir für uns beanspruchen. Ja, gehen wir mal zu Samuel über. Er ist ja natürlich ein Kontrast. Ich werde so auszugsweise jetzt ein paar Verse lesen. Einmal Vers 11. Und Elkana ging hin nach Rama zu seinem Haus. Der Knabe aber diente dem Herrn vor Eli, dem Priester. Dann nochmal die Verse 18 bis 21. Samuel aber diente vor dem Herrn und der Knabe war mit einem leinenden Ephod umgürtet. Dazu machte ihm seine Mutter ein kleines Obergewand und brachte es ihm Jahr für Jahr mit, wenn sie mit ihrem Mann hinaufging, um das jährliche Opfer darzubringen. Und Eli segnete Elkana und seine Frau und sprach, der Herr gebe dir Nachkommen von dieser Frau anstelle des Gegebenen, den sie dem Herrn übergeben hat. Und sie kehrten nach Hause zurück. Und der Herr suchte Hanna heim und sie wurde schwanger und sie gebar noch 3 Söhne und 2 Töchter. Der Knabe Samuel aber wuchs heran bei dem Herrn. Und Nummer 26. Aber der Knabe Samuel nahm immer mehr zu an Alter und an Gunst, sowohl bei dem Herrn als auch bei den Menschen. In Vers 21 lesen wir, das ist jetzt nach der Elberfelder Übersetzung, und der Knabe Samuels aber wurde, Entschuldigung, bin jetzt zu weit gerutscht, Vers 11 nochmal. Da heißt es, der Knabe aber diente dem Herrn vor Eli, dem Priester. Dann nochmal ähnlich, Vers 18, Samuel aber diente vor dem Herrn. Habt ihr den kleinen Unterschied gemerkt? Ich glaube, so ist das oft bei Kindern, gerade die in einem christlichen Elternhaus aufwachsen. Wo lernen sie den Herrn denn kennen und ihm dienen? Eigentlich durch Vorbilder, Personen, die sie begleiten. Das ist so der erste Eindruck, den sie bekommen von dem Herrn, durch andere. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle dahin wachsen, dass wir letztendlich bewusst werden, letztendlich stehe ich vor dem Herrn. Und so war das bei Samuel gewesen. Irgendwann kam immer mehr dieses Bewusstsein auf, am Ende stehe ich letztendlich vor Gott. Ich tue den Dienst nicht vor Menschen, sondern vor Gott. Und ich glaube, der Dienst schaut dann auch völlig anders aus. Wisst ihr, so jemand dient nicht nur dann, wenn andere hinschauen, wenn Eli zuguckt. So jemand braucht auch nicht ständig geschoben werden. Kennen wir auch vielleicht. So jemand braucht auch nicht ständig darauf hingewiesen werden, dass er seinen Dienst würdig vor Gott tut. Nein, so jemand wird einfach durch dieses Bewusstsein, ich stehe vor Gott und ich diene vor Gott, angetrieben. Und das ist sehr, sehr wichtig. Der Samuel bekommt auch eine ganz besondere Garderobe. Er trägt schon als kleiner Junge so eine Art Priesterkleidung. Hier ist die Rede von einem kleinen Ephod. Und die Mutter bringt jedes Jahr so ein kleines Obergewand mit. Eigentlich sehr ungewöhnlich für so einen kleinen Jungen, dass er schon damit rumläuft. Also meine Jungs kommen eher mit Cowboykleidung daher und so weiter. Ja, also ein Priestergewand wüsste ich nicht, dass sie mal vor mir standen. Ich habe mich gefragt, warum das so ist. Warum schenkt die Mutter ihm immer wieder so ein kleines Obergewand? Man könnte ja auch was anderes schenken, wenn man schon mal vorbeikommt. Aber ich glaube, sie hat in diesem kleinen Jungen schon so eine Priestergesinnung gesehen. Und sie wollte das fördern. Und ich glaube, das hat auch einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht. Er hat sich das immer weiterentwickelt. Und besonders in einem Moment wird das, glaube ich, bei ihm sehr, sehr deutlich. Da ist er nämlich eigentlich tief enttäuscht, weil man ihn nicht mehr haben möchte. Gott korrigiert ihn da auch, aber er sagt da dem Volk Folgendes: Es sei aber auch ferne von mir, mich an dem Herrn zu versündigen, dass ich aufhören sollte, für euch zu beten und euch den guten und richtigen Weg zu lehren. So denkt ein Priester. Egal, ob ihr mich haben wollt oder nicht, ich werde trotzdem für euch beten. Ich werde vor Gott vor euch einstehen. Und das hat er schon in jungen Jahren gelernt. Auch vielleicht eine kleine Ermutigung an die Eltern. Wir investieren ja gerne in Schulen, gerne auch in Vereine und dergleichen. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir an geistliche Anliegen der Kinder anknüpfen. Wir müssen das Bibellesen fördern, das Gebet fördern, die Anbetung fördern. Überall die Kinder dahin bringen, wo sie Fortschritte machen können im Glauben, auch wenn es vielleicht lange Wege sind, ja selbst in Geschenken. Ich war ganz verdutzt von meiner Tochter zu Weihnachten. Jedes Kind hat irgendwann mal eine Bibel bekommen, eine echte Bibel. Und sie machte das Geschenk so auf und sie war so begeistert. Und bis heute spricht sie davon, das ist das beste Geschenk. Und sie sagt auch, das ist ihr Antrieb, lesen zu lernen. Dachte ich, das ist doch beeindruckend. Das hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass das für sie das Wichtigste sein würde. Und ich glaube, da müssen wir anknüpfen. Wir müssen hinhören, wenn da plötzlich so ein Funke aufkommt und wir müssen das fördern. Ja, schauen wir uns vielleicht nochmal Samuels Wachstum an. Ich hatte das vorher schon kurz erwähnt, Vers 21 nach der Elberfelder Übersetzung. Und der Knabe Samuel wurde sehr groß bei dem Herrn. Es scheint so, dass Gott selber die Erziehung übernommen hat. So klingt es hier zumindest nach der Elberfelder. Jedenfalls hat die Nähe zu Gott sein Leben enorm geprägt. Und dann nochmal Vers 26, kommt uns sogar sehr bekannt vor. Aber der Knabe Samuel nahm immer mehr zu an Alter und an Gunst, sowohl bei dem Herrn als auch bei den Menschen. Und ich finde, das ist wunderbar. Wenn Alter und Gunst bei Gott und den Menschen zusammenläuft, parallel läuft. Das lesen wir auch bei Jesus. Er nahm auch zu an Alter, an Weisheit und auch an Gnade bei Gott und den Menschen. Ist vielleicht für uns ein bisschen verwirrend, denn wir betonen das ja eigentlich so in der Theologie eher, ja, dass Gott alle Menschen liebt. Wir betonen es vielleicht sogar und sagen, er liebt alle Menschen gleich. Aber ist euch mal bewusst geworden, dass man in der Gunst bei Gott wachsen kann? Wisst ihr, dafür liebe ich die Bibel. Die schert sich gar nicht um unsere Theologie. Also, und die bringt uns manchmal ziemlich durcheinander mit unseren Lehrsätzen. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet das denn? Kann es sein, dass wir auch hier in der Gemeinde bei Gott unterschiedlich Gunst haben? Und ich glaube, das ist so. Das ist so. Die Bibel sagt das. Wir wachsen darin. Das bedeutet, wenn jemand vor Gott steht und er offenbart sich ihm, sagt ihm vielleicht, tu dies und jenes, und er tut's nicht, tut's wieder nicht, tut's wieder nicht, dann kann es sein, dass Gott sagt, okay, dir kann ich nicht mehr so viel Verantwortung geben. Und dem anderen wird er sagen, weißt du, weil du da gehorsam warst und diesen Weg mit mir gegangen bist, gebe ich dir mehr. Zum Beispiel, so kann man in der Gunst bei Gott wachsen. So wie wir in der Wertschätzung bei Menschen wachsen, aufgrund unserer Treue, können wir das auch bei Gott. Das sagt die Bibel uns. Und das wünsche ich mir, einfach in der Gunst bei Gott zu wachsen. Dass er sagen kann, Johann, dir kann ich immer mehr Verantwortung übergeben. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Ja, letztendlich ist es so, Samuel wächst, wird groß bei Gott. Sehr im Kontrast zu den Söhnen Elis. Inwiefern waren sie groß? Das haben wir gelesen, Vers 17. Da gibt es nur eine Sache, in der sie groß sind. So war die Sünde sehr groß vor dem Herrn. Also wenn Gott auf sie schaute, da war nur große Sünde da. Aber hier war ein kleiner Junge, der in Gottes Augen schon sehr, sehr groß war. Sehr beeindruckend. Und wem wundert das, dass dann der ganze Segen auf dieser Familie liegt? Das haben wir hier auch gelesen. Die Hanna gibt einen Jungen ab. Was bekommt sie? 5 weitere Kinder. Das hat sie auch in ihrem Lied schon so ausgedrückt. Ja, die Unfruchtbare hat 7 geboren. Und der eine, den sie abgegeben hat, der gedeiht prächtig. Sie kann einfach stolz auf diesen Jungen sein. Und er wird großen Einfluss letztendlich auf das Volk nehmen. Geschwister, das ist bei Gott so. Niemals hat jemand Gott etwas abgegeben oder ihm geopfert und stand am Ende nicht mit volleren Händen da. Das ist Gottes Art, damit umzugehen. Gott gibt uns vielfältig zurück. Wenn nicht jetzt, dann irgendwann später. Aber ich glaube, es gibt eine Sache, wo wir immer wachsen werden, wenn wir geben. Wir werden im inneren Menschen wachsen. Geben führt immer dazu, dass wir im inneren Menschen wachsen. Das sieht nicht sofort ein jeder, aber das ist so. Ja, gehen wir rüber wieder zu den Söhnen Elis. Der Priester guckt sich das natürlich auch an, der Vater. Und jetzt kommt eine Ermahnung. Ab Vers 22. Eli aber war sehr alt und er hörte alles, was seine Söhne an ganz Israel taten und dass sie bei den Frauen lagen, die vor dem Eingang der Stiftshütte den Dienst verrichteten. Und er sprach zu ihnen, warum tut ihr dies? Denn ich höre von dem ganzen Volk euer böses Handeln. Nicht doch, meine Söhne, denn das ist kein gutes Gerücht, das ich höre. Ihr bringt das Volk des Herrn dazu, dass es Sünde begeht. Wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so wird Gott Schiedsrichter sein. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, wer wird für ihn Fürsprecher sein? Aber sie hörten nicht auf die Stimme ihres Vaters, denn der Herr hatte beschlossen, sie zu töten. Ja, wie sollen wir diese Ermahnung bewerten? Ich glaube, eigentlich die Schwere der Schuld bringt da gut auf den Punkt. Gerade im Vers 25, da macht er sehr deutlich, es ist sehr, sehr schlimm, dass ihr euch so bewusst gegen den Herrn auflehnt. Und das noch im Heiligtum. Ihr sündigt letztendlich gegen die Heiligkeit Gottes. Und er sagt das auch so, zwischen Menschen sagt er, ja, da könnte Gott Schiedsrichter sein. Aber wenn ihr Gott so aufs Tiefste beleidigt, wer soll euch da noch helfen? Frage, ist nicht jede Sünde gegen Gott gerichtet? Ich glaube, wenn wir die Bibel lesen, wird uns deutlich, natürlich, jede Sünde ist gegen Gott gerichtet. Aber es macht sehr wohl einen Unterschied, ob wir ganz bewusst uns an der Heiligkeit Gottes vergreifen. Und wenn wir es immer wieder tun und nicht Buße tun, das ist in Gottes Augen sehr, sehr schlimm. Also diese Söhne hatten Gott regelrecht herausgefordert und da befinden wir uns immer auf einem gefährlichen Pfad. Wer ganz bewusst gegen Gott sündigt. Ja, diese Ermahnung, glaube ich, müssen wir letztendlich so bewerten. Sie war äußerst schwach und auch halbherzig. Gott sieht das auch so. In Kapitel 3, Vers 13 sagt er ihnen auch am Ende, oder da heißt es da, weil seine Söhne sich den Fluch zugezogen haben und er ihnen nicht gewährt hat. In Gottes Augen war das nichts. Diese Ermahnung war für nichts. Er sagt, du hast ihnen nicht gewährt. Was hätte er denn machen sollen? Nun, wenn wir einmal das Gesetz Gottes lesen, dann wird uns klar, normalerweise mussten so jemand, der so eine Gräuelsünde begeht, ja mit dem Tod bestraft werden. Oder zumindest hätte er sie von ihrem Dienst suspendieren müssen. Aber auch das hat er nicht gewagt. Wenn wir die Vergangenheit uns mal anschauen, dann merken wir, die Leviten waren da viel konsequenter gewesen. Nehmen wir zum Beispiel ja, dieses goldene Kalb in der Wüste. Furchtbarer Götzendienst. Und dann kommt der Aufruf Gottes. Jeder gürte sein Schwert an seine Hüfte und gehe hin und her von einem Tor zum anderen im Lager und jeder erschlage seinen Bruder, seinen Freund und seinen Nächsten. Und wer steht dort auf? Das ist der Stamm Levi. Da heißt es, sie töten an dem Tag 3000 Männer. Es ist ihnen egal, ob es Freund oder Bruder ist. Sie haben keine Rücksicht genommen. Gott sagt ein paar Verse weiter hier, durch einen Mann Gottes, wo das Problem ist. Er sagt, du ehrst deine Söhne mehr als mich. Das ist das Problem. Das heißt, das Befinden deiner Söhne ist dir wichtiger als mein Befinden. Und ich glaube, das kennen wir auch sehr, sehr gut. Auch in der Gemeinde kennen wir das sehr gut. Wo man bei dem anderen schon längst Klartext gesprochen hat, aber wenn es um die eigenen Kinder geht, um die Liebsten, ja, da wird man oft sehr kleinlaut. Da drückt man vielleicht auch beide Augen zu. Warum tut man das? Ich glaube, es ist immer diese Angst, die Kinder oder die Liebsten zu verlieren. Wenn ich ihm das so deutlich sage, ja, dann kommt er ja nicht mehr. Aber haben wir mal gelesen? In Gottes Augen waren sie schon längst verloren. Das war der Irrtum von Eli gewesen. Sie waren verloren. Selbst diese Ermahnung konnte nichts mehr bringen, weil Gott schon beschlossen hatte, sie zu töten, heißt es hier. Es war schon längst zu spät. Er hätte viel früher durchgreifen müssen. Das sei uns auf jeden Fall gesagt, wer Gott mehr ehrt als den Menschen, ist immer auf dem richtigen Weg. Und ich weiß, gerade in der Familie wird das nicht immer verstanden. Ein Kind meint immer, dass es von seinen Eltern am meisten geehrt werden müsste. Aber selbst da muss der Vater vielleicht auch mal sagen, weißt du was, und Gottes Ehre ist mir doch noch wichtiger. Das wird das Kind nicht immer verstehen. Aber das ist der richtige Weg. Ja, kommen wir jetzt zum Abschluss, zum letzten Teil, die Verse 27 bis 36. Ich lese das jetzt mal nicht alles vor. Hier haben wir eine Gerichtsandrohung. Da tritt nämlich ein Mann Gottes auf. Die Frage ist, was bleibt im Haus Eli noch übrig? Und er spricht nur noch über folgende Dinge, über Gericht, über Fluch, dass das Haus Eli untergehen soll. Und das steht natürlich wieder im Kontrast zu dem Segen, der auf Samuels Familie liegt. Woran wird die Priesterschaft gemessen? In den Versen 27 bis 29 Da sagt dieser Mann Gottes: Wisst ihr eigentlich, was ihr für ein Privileg hattet? Ihr seid die Priesterschaft. Niemand darf sich Gott so nahen wie ihr. Niemand darf Gott auf diese Art und Weise dienen wie ihr. Und was habt ihr damit gemacht? Ihr habt das mit Füßen getreten. Und dann verkündigt er das Gericht. Man kann es so formulieren: Er soll schlimme Verluste erleben, das Haus Eli am Ende vollkommen an Bedeutung verlieren. Und ja, zuletzt soll diese besondere Priesterrolle, die Eli hatte, an eine andere Linie übergehen. Und ich wollte euch vielleicht sogar noch mal kurz mitnehmen, wie Gott das letztendlich durchführt. Wir sehen ein paar Kapitel weiter, die Söhne Elis sterben im Krieg gegen die Philister. Im gleichen Kapitel stirbt auch der Eli. Kapitel 22, da gibt es ein grauenhaftes Massaker an den Priestern von Nob. Die kommen nämlich auch aus dieser Linie her. Zur Zeit Davids sehen wir, dass diese Linie immer weiter zusammenschrumpft. Und dann gibt es einen endgültigen Wechsel. Und das findet zur Zeit Salomo statt. Das können wir lesen, 1. König 2. Es ist nämlich so, dass der Eli vom vierten Sohn von Aaron abstammte, der hieß Itamar. Und der letzte Hohepriester in seiner Linie heißt Abiata. Und dieser Abiata, der aus der Linie Elis letztendlich stammt, der macht eine Verschwörung gegen den König. Und da beschließt Salomo: Ich werde ihn absetzen gegen einen anderen Priester. Und das ist der Zadok. Vielleicht habt ihr diesen Namen auch mal gehört. Er wird der neue Hohepriester. Jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert. Der Zadok, der stammt letztendlich vom dritten Sohn von Aaron ab. Das ist ein Eliasar. Und im vierten Buch Mose hat Gott nämlich schon verheißen, durch diesen Eliasar soll letztendlich die hohe Priesterschaft laufen. Das heißt, Gott bringt beide Dinge zusammen. Gericht über Eli, die verheißene Priesterlinie kommt dann letztendlich in Erscheinung. Und dieser Zadok, der tritt sogar im tausendjährigen Reich auf. Wir lesen im Hesekiel, da gibt es eine neue Priesterschaft. Und da wird gesagt, wer soll hohe Priester sein? Jemand aus der Linie Zadoks. Also, für mich war das beeindruckend. Ich meine, wir lesen das so über das Gericht, sehen vielleicht nochmal Eli und seine Söhne, die verschwinden, und dann vergessen wir von der Geschichte. Aber wisst ihr, bei Gott ist das so tief drinne. Und er zieht das durch. Und irgendwann merken wir tatsächlich, er hat sich alles so erfüllt. Selbst das, was im vierten Buch Mose steht. Also so etwas beeindruckt mich immer wieder. Gerade an der Bibel. Ja, was bleibt dem Haus Elis am Ende noch übrig? Das wollen wir noch mal lesen, Vers 36. Und es soll geschehen, dass jeder, der von deinem Haus übrig ist, kommen und sich vor ihm niederwerfen wird, also vor dem nächsten hohen Priester, um einen Groschen und ein Stück Brot zu erbitten und sagen wird: Lass mich doch an deinem Priesterdienst teilhaben, damit ich ein bisschen Brot zu essen bekomme. Hier sehen wir diese Priester, die Opfer nur so verschlungen haben. Was müssen die am Ende machen? Die kommen und fangen an zu betteln für ein Stück Brot. So weit oben waren sie und am Ende nur noch Bettler. Gott unterwirft sich diese Priester. Und schließen wir jetzt ab mit dem Grundsatz für Gottes Handeln, Vers 30. Am Ende lesen wir: Wer mich ehrt, den will ich wieder ehren. Wer mich aber verachtet, der soll auch verachtet werden. Ich glaube, das ist uns heute deutlich geworden aus dieser Geschichte. Samuel und seine Familie, sie ehren Gott, wollen ihn groß machen. Was macht Gott am Ende? Er ehrt diese Familie. Ich meine, wie reden wir heute noch über Hanna und Samuel? Wir reden noch immer von ihnen. Das sind unsere Vorbilder. Und dann die Söhne Elis. Sie vergreifen sich an Gott, bringen ihn so eine Unehre, und was macht er? Er gibt sie hin in Scham und letztlich in Schande. Wo lag am Ende der Unterschied? Ganz einfach gesagt, die einen kannten Gott und die anderen nicht. Das ist eigentlich letztendlich die Ursache gewesen. Die einen halten sich in der Nähe Gottes auf und lassen sich von ihm großziehen, und da sehen wir am Ende Ehre. Und die anderen, sie befinden sich scheinbar in der Nähe Gottes, aber sind doch so weit weg von ihm. Und ich wünsche uns das, dass wir Gott wirklich erkennen möchten, dass wir uns viel in seiner Nähe aufhalten, dass uns wirklich bewusst wird, ich diene letztendlich in der Gegenwart Gottes. Amen.